ARD.
Kai Schmieding hier. Herzlich willkommen. Wenn Sie den Begriff Geheimdienst hören, dann denken Sie vermutlich an die Lizenz zum Töten und an James Bond. Das ist mit ein Grund dafür, dass man in Deutschland dieses Wort lieber vermeidet. Stattdessen haben wir das Wort Nachrichtendienst erfunden. Also der Dienst soll ja nur Nachrichten sammeln und lauschen. Gerade in den heutigen Zeiten sogenannter hybrider Kriegsführung eine sehr wichtige Tätigkeit im Sinne unserer Sicherheit. Führt man sich jedoch vor Augen, welche Fehleinschätzungen oder sagen wir mal neutral nicht optimal erfolgten Informationsweitergaben es in der jüngsten Zeit gegeben hat, Stichwort Afghanistan, Ukraine, aber auch Nahe Osten, stellt man sich die Frage, woran liegt das und wie gefährlich ist das? Dr. Gerhard Konrad ist unser heutiger Gast, ehemaliger Agent, 30 Jahre für den BND in heiklen Missionen unterwegs. Er kennt den Bundesnachrichtendienst sehr gut von innen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zugeschaltet aus Berlin. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Gerhard Konrad ist studierter Orientalist, kennt sich sehr gut im Nahen Osten aus. Er weiß zum Beispiel sehr genau, was es bedeutet, mit Hamas und Hisbollah zu verhandeln. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Nicht Wissen ist tödlich, der Nahe Osten und die Rolle der Geheimdienste. Es geht abgesehen von diesem Beispiel, aber auch ganz grundsätzlich in den kommenden 55 Minuten darum, wie die Geheimdienste arbeiten, mit welchen Widrigkeiten sie zu kämpfen haben, wie sie sich möglicherweise wandeln müssen in diesen Krisenzeiten, hybrider Kriegsführung, ja, und auch, ob es so etwas wie eine Zeitenwende auch für die Geheimdienste gibt. Herr Konrad, eins Ihrer Bücher trägt den Titel Keine Lizenz zum Töten. Sie können also so gar nichts mit James-Bond-Geschichten anfangen?
Ja, man kann sie sich natürlich ansehen und sich darüber amüsieren oder ärgern, wie man möchte. Die James-Bond-Figur ist ja letzten Endes auch nicht die eines Nachrichtendienstlers oder auch Geheimdienstlers, sondern eines sozusagen Angehörigen der Special Operations. Das heißt also in der Tat von vornherein eines Aktionsdienstes. Es geht also in der Regel um gewaltsame Informationsbeschaffung und gegebenenfalls eben auch Bekämpfung irgendeines Bösewichts. Das ist also praktisch beide Funktionen von Nachrichten und Geheimdiensten zusammengenommen.
Also einen Bösewicht auf diese Art und Weise haben Sie in Ihrer Tätigkeit noch nicht bekämpfen müssen. Da arbeitet der BND ganz anders.
Ja, der BND ist in diesem Punkte von vornherein gesetzlich lediglich, in Anführungszeichen lediglich, als ein Informationsbeschaffungsdienst und Analysedienst ausgelegt.
Gerhard Konrad, das wäre auch ein sehr guter Deckname für einen Agenten. Sie heißen aber wirklich so, das können Sie uns bestätigen.
Ja, ich bedauere, aber meine Eltern haben mir meinen Vornamen ausgesucht, nicht wahr? Und der Nachname war familiär vorgegeben. Es kommt häufig zu Verwechslungen, was ist jetzt der Vor- und was ist der Nachname? Aber damit muss ich jetzt schon seit 70 Jahren leben.
Das heißt, Sie haben das noch nicht erlebt oder haben das während Ihrer aktiven Zeit nicht erlebt, dass Sie mal mit einem falschen Namen operieren mussten, mit einem anderen Pass unterwegs waren,
der einen anderen Namen trug? Doch, natürlich. Das natürlich schon recht häufig vor der biometrischen Erfassung von Personen und der Gesichtserkennung. Das sind ja jetzt die neuesten technischen Entwicklungen. War das auch relativ simpel. Man bekam eben entsprechende echte Pässe auf falsche Namen ausgestellt. Und so sind wir in den 90er Jahren und in den frühen 2000ern auf jeden Fall, wie viele andere auch, unterwegs gewesen.
Das stelle ich mir recht schwierig vor. Man hat ja eine andere Identität in diesem Moment und muss zum Beispiel, wenn man was unterschreibt, ja auch dran denken, mit welchem Namen man da unterschreibt.
Das ist völlig richtig. Da muss man schon an Kleinigkeiten denken, sodass man klugerweise seinen Vor- und seinen Nachnamen, also den falschen jeweils, am besten aber mit dem gleichen Buchstaben beginnen lässt, nicht? Mit dem man auch sonst unterschreibt. Sonst wird, wenn Sie sich dann Peter nennen, aber eigentlich eben Gerhard heißen, nicht? Und die fangen dann an, im Tran mit G anzufangen, dann wandeln Sie mal ein G in ein P um, wenn Sie es noch rechtzeitig merken. Nicht? Na, da gibt es natürlich kleine Tricks, nicht? Aber sagen wir so, ja, es ist eine Konzentrationsfrage.
Und diese Geschichte, die man aufrechterhalten muss, also man hat ja dann in der anderen Identität möglicherweise auch eine Geschichte, man hat Daten, die man nennen muss, muss man sich das dann drauf schaffen?
Ja, das ist im Grunde genommen das, was man im Fachjargon eine Legende nennt, nicht wahr? Das ist eine Legende. Beruf, eine Legenden Privatexistenz. Das hängt sehr davon ab, unter welchem Vorzeichen man arbeitet. Es gibt ja sogar sehr anspruchsvolle Dinge, das haben zum Beispiel die Russen bis heute noch so betrieben. Das heißt also sogenannte Spezialagenten, Schläfer, das Ehepaar Anschlag war mal ein solches. Die haben eine komplette neue Identität bekommen. Das ist gar nicht so einfach, die also auch überprüfungssicher ist. Und sie haben eine komplette neue Berufstätigkeit, aus der heraus sie dann nachrichtendienstlich versuchen, Kontakte zu schaffen und zu pflegen. Das ist ja anspruchsvoll. Das macht man heutzutage eher selten, aber es gibt diese Fälle noch. Undercover.
Das heißt, diese Leute legen ihre reale Identität dann komplett ab und leben die gar nicht mehr?
Ja, die ist sozusagen, die gibt es im Heimatland irgendwo im Safe, nicht, wenn Sie so wollen. Aber wir hatten jetzt einen Fall bei den Gefangenaustauschen zwischen USA und Russland vor 4 Monaten in etwa, dass dann die Kinder eines solchen Ehepaars auf einmal zu ihrem Schock feststellen müsste, dass sie nicht Südamerikaner sind, sondern eigentlich Russen, nicht? Und sind ausgetauscht worden nach Russland, obwohl sie natürlich kein Wörtchen Russisch sprachen, weil man zu Hause selbstverständlich dann eben Spanisch sprach.
Hm. Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben. Natürlich auch erfährt man etwas über solche konkreten Tätigkeiten. Können wir auch im Laufe der Sendung drüber sprechen. Es geht aber ganz grundsätzlich, ich sag mal, um die Leistungsfähigkeit des BND. Es ist im Nachrichtenmagazin Spiegel vor nicht allzu langer Zeit die Rede gewesen von Pleiten, Pannen und Peinlichkeiten, weil wesentliche Entwicklungen und Krisen nicht gut genug vorhergesehen wurden. Hat der BND gerade ein massives Problem, gerade auch im Vergleich mit der Leistungsfähigkeit der Dienste anderer Länder?
Naja, ich könnte natürlich jetzt polemisch sagen, wenn Sie es dann vergleichen mit der Leistung, die die israelischen Dienste im Vorfeld des 7. Oktober 2023 gezeigt haben, dann haben Sie mehr oder minder den Fall, dass immer wieder solche Fehlleistungen zustande kommen. Das, was man im Englischen Intelligence Failure nennt.
Also Versagen.
Ja, was heißt Scheitern?
Intelligenz ist schwer zu übersetzen. Intelligence.
Ja, Intelligence ist letzten Endes nachrichtendienstliche Erkennung. Mhm. Nachrichtendienstliche Lagefeststellung und Lagebeurteilung, die dann scheitert. Und die Gründe für dieses Scheitern, die sind aber vielfältig. Und auf allen Ebenen zu prüfen. Und hinterher muss man feststellen, woran es denn wirklich lag. Meistens ist es die Summe von Elementen. Mhm. Es ist ja so, Sie müssen als erstes in der Lage sein, die relevanten Informationen zu finden. Sie müssen sie rechtzeitig finden, sie müssen sie verstehen, sie müssen sie aggregieren zu einem sogenannten Lagebild. Das müssen sie beurteilen. Und das Ganze müssen sie dann ihren Entscheidungsträgern mehr oder minder vorlegen. Und das ist ja natürlich ein relativ komplexer Prozess. Und wenn die Entscheidungsträger keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen oder die Informationen für unpassend halten und damit dann verwerfen oder ignorieren, dann haben sie, wenn sie so wollen, nicht die ganzen Phasen des Prozesses, auf denen eben Intelligence scheitern kann.
Also Sie wollen sagen, die Informationen waren da und die Entscheider, warum haben die nicht gehandelt? Neigen die manchmal zum Wunschdenken oder sagen, die wird schon nicht so schlimm kommen?
Ja, also das hängt ja von jedem Fall ab. Ja? Häufig haben sie ja mehr oder weniger eine durchgehende Murphy's Law. Nicht? Alles, was schief gehen kann, geht schief. Ein durchgehendes Element. Aber am Ende, selbst wenn ein Dienst alles lege artis gut erledigt hat und zeitgerecht mit einer zutreffenden Lagefeststellung, Lagebeurteilung kommt, hängt es eben sehr stark vom Verhältnis zwischen dem Dienst und den politisch oder auch militärischen Entscheidungsträgern ab, ob sie die Erkenntnisse nutzen. Mhm. Ja, zur Kenntnis nehmen und dann auch nutzen. Und hinterher, das ist auch klar, da der Dienst am Ende der Nahrungskette steht, wird er dann auch dann entsprechend beschimpft, wenn politische Entscheidungsträger sich eben anders entschieden haben und sich hinterher als falsch herausstellt. Das ist der Gang der Dinge.
Das konkrete Beispiel, auf das sich der Buchtitel bezieht, ist ja dieser grausame 7. Oktober. Ja. Nichtwissen ist tödlich. Es gab in Israel schon die Erkenntnis vor jenem Terrorangriff, dass da was im Schwange ist. Nachrichtendienste haben bestimmte Signalmuster verfolgt. War der BND da auch in irgendeiner Form einbezogen?
Das würde mich jetzt als Außenstehender, der ich jetzt inzwischen bin, wundern. Denn das sind alles Informationen, die Israel letzten Endes aus seiner Aufklärung aus Gaza, nicht, oder insgesamt gegen Hamas gesammelt hat oder auch aus Iran. Das sind ja sehr spezifische Fragestellungen, die für den BND und die Bundesregierung nicht in erster Linie lagebestimmend, lageentscheidend sind. Nicht? Aber insofern denke ich das nicht, aber ich weiß es nicht. Hm. Aber sagen wir mal, eines ist klar, die israelischen Dienste, und hier müssen wir ja immer mindestens zwei in Bezug auf Palästinenser rechnen, also eins den Shin Bet, das ist der Innendienst, der für Palästinenser zuständig ist, und der militärische Dienst, der Amman, der sozusagen für militärische Befähigungen potenzieller oder aktueller Gegner zuständig ist. Und natürlich ist Hamas immer schon ein potenziell schrecklich aktueller Gegner gewesen mit ihren Raketen zum Beispiel, die ja direkt nach Israel einwirken können. Mhm. Und da war es schon so, das kann man heute schon sagen, auch wenn die Umfänge in Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, kann man aber schon sagen, dass man sehr wohl recht gute Hinweise hatte, was Hamas eigentlich übte, was sie machen wollten. Es gab ja sogar ein Jahr zuvor schon einen entsprechenden Operationsplan, einen generischen, also noch nicht ganz im Detail, aber was man sich so vorstellte auf Hamas Seite, was man am 7. Oktober dann auch weitestgehend umsetzte. Mhm. Das hat halt keiner geglaubt.
Sie macht das im Buch sehr konkret. Also ein Nachrichtendienst beobachtet ja bestimmte, ich sage jetzt mal, Signalmuster.
Ja.
Also Sie beschreiben sogar, man hat gesehen, da wurden irgendwelche SIM-Karten in Betrieb genommen.
Ja, das ist natürlich dann unmittelbar. Ne? Das ist dann, wenn es schon fast zu spät ist. Ne? Das ist das letzte Warnzeichen, wenn praktisch die wenige Stunden vor der eigentlichen Angriffshandlung, taktische Vorbereitungen getroffen worden sind. Ja, das war eben so, dass Hamas sich israelische SIM-Karten konspirativ in Israel beschafft hatte, aber das hatte der schon vor 1, 2, 3 Jahren, das hatte der Shin Bet allerdings mitbekommen, blieb aber ein bestgehütetes Geheimnis natürlich und hatte das mehr oder weniger als einen Indikator. Wenn also jetzt viele israelische SIM-Karten und die identifiziert waren, aktiv wurden, dann wusste man, Hamas hat vor, im schlimmsten Fall uns zu besuchen, wenn sie wollen.
Nicht? Das ist
aber das war in der Nacht, harmlos. Wissen Sie, das war 3, 4 Stunden, bevor das Ganze dann auch losging.
Aber Sie sagen, es gab also schon vorher auch Erkenntnisse, länger vorher. Ja. Wenn man das mal zuspitzt, würden Sie sagen, die israelische Regierung hätte angesichts dieser verfügbaren Erkenntnisse die Chance gehabt, die Katastrophe vom 7. Oktober zu verhindern?
Zumindest sie entsprechend einzugrenzen. Sie dürfen ja eins nicht vergessen, die Katastrophe bestand ja darin, dass Hamas auf eine völlig unvorbereitete militärische Struktur traf. Da war kaum mehr was, es waren ja auch keine Soldaten zur Hand. Die Israelis hatten überhaupt sich nicht darauf vorbereitet, dass der Zaun oder die Absperrung von Gaza an bis zu 10, manche sagen sogar 15 oder 20 Stellen durchbrochen worden war und damit auf breiter Front solche Stoßtrupps eben nach Israel eindrangen. Und dazu bräuchten sie eigentlich entsprechende 1, 2, 3 Brigaden, ja, die im Hinterland sind und dann natürlich die Angreifer spätestens wieder zurückwerfen, nicht? Und sie daran hindern, in die Kibbuze und so weiter einzudringen. Mhm. Was zum Teil, weil die Kibbuze so nah an der Grenze waren, natürlich außerordentlich schnelle und energische Reaktion erfordert hätte. Und da war niemand. Ja, da war gar niemand. Das heißt also, die Kibbuze waren dann erst einmal auf sich selbst gestellt und hatten natürlich auch keine Ahnung, wie ihnen geschah, nicht? In den frühen Morgenstunden. Die Überraschung war komplett und die Reaktionsfähigkeit der wenigen verbleibenden militärischen Strukturen war natürlich lausig. Und man darf auch nicht vergessen, dass Hamas sehr professionell dahingehend gehandelt hat, dass sie die Kommunikationsmöglichkeiten, die meistens internetbasiert waren, zwischen den einzelnen kleinen militärischen Stellen und den Beobachtungstürmen, die man später auch gleich noch zerstörte, dass man die störte. Jammen nennt man das im Fachbereich. Blockieren. Das heißt, im Hinterland, in den Stäben, wusste keiner, wie die Lage an der Front war.
Wir haben einige Hörerfragen. Wir wollen mal eine erste hören.
Welche Befugnisse haben die Geheimdienste und wem unterstehen sie? Haben sie auf Anweisung des jeweiligen Staatsoberhauptes gehandelt? Vielen Dank.
Eine kompakte Antwort.
Ja,
wie sind die gesteuert, die Geheimdienste?
Ja, Geheimdienste sind jeweils von, das hängt vom Land ab, aber von der Regierung, vom Staatspräsidenten oder vom Regierungschef gesteuert, gegebenenfalls von Ministerien. In Deutschland ist es so, dass der BND vom Bundeskanzleramt gesteuert wird, der Verfassungsschutz vom Innenministerium und der militärische Abschirmdienst, der ein reiner interner Dienst ist, vom Verteidigungsministerium.
Indirekt auf diese Frage der Steuerung nimmt Christian Welter aus Luxemburg Bezug. Er fragt, liegt das Scheitern von Nachrichtendiensten möglicherweise auch daran, dass diese sich um zu viele Sachen kümmern, von Wirtschaftsspionage bis Ausschnüffeln von politisch nicht genehmen Personen, statt sich auf das Wesentliche, die Sicherheit, zu konzentrieren? Die Frage oder die Meinung von Christian Welter, ist da was dran oder was entgegnen Sie?
Ja, das ist meistens eher nicht der Fall. Es gibt natürlich ein breites Feld der Aufklärung. Man muss hier in der Tat zwischen auch den Innendiensten und den Außendiensten natürlich unterscheiden, nicht? Also die politisch missliebigen Personen auszuschnüffeln, das wäre, wenn es denn so sein sollte, wäre Aufgabe eines Sicherheitsdienstes. In autoritären Systemen ist das auch so, nicht? Da sind die Sicherheitsdienste im Übrigen aber dann auch numerisch wesentlich stärker aufgestellt, nicht? Wenn Sie zum Beispiel nach Russland schauen, von China lieber nicht zu reden, dann haben Sie in Russland den FSB und der FSB besteht im Grunde genommen aus mehreren 10.000, man sagt ja bis zu 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ne, die im Wesentlichen eben dafür da sind, den Stall in Ordnung zu halten, aus der Sicht von Herrn Putin und den Seinen. Im Ausland ist es in der Tat so, dass sie, wenn sie nicht einen riesigen Dienst haben oder mehrere riesige Dienste wie die USA, die ja insgesamt mehrere 10.000 Angehörige haben, wenn sie global aufklären wollten, dann würden sie ganz schnell an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Ich meine, der BND hat 6.500 Planstellen, wenn ich das noch richtig weiß. Damit können sie nicht global aufteilen.
Aber die Kritik am Bundesverfassungsschutz, die auch schon mal Ronen Steinke, Rechtsjournalist von der Süddeutschen, hier in der Sendung geäußert hat, dass natürlich die Gefahr besteht, dass die jeweils Regierenden diesen Dienst so steuern, dass da besonders politisch die Opposition ins Visier genommen wird, die kennen Sie auch, diese Kritik?
Natürlich kenne ich die Kritik. Wissen Sie, der Bundesverfassungsschutz hat natürlich eben auch den, ist ja nicht so wie in anderen Staaten ein reiner, wenn Sie wollen, Dienst. Ein Terrorismusabwehrdienst, nicht, und Spionageabwehrdienst, das sind ja praktisch die klassischen Aufgaben eines Sicherheitsdienstes, sondern er dient ja auch dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes. Das ist ja ein Erbe der frühen Bundesrepublik Deutschland, nicht, dass man im Wesentlichen eben verhindern wollte, dass eben Nationalsozialismus oder eben auch Kommunismus sozusagen das zarte Pflänzchen der demokratischen Verfasstheit Deutschlands wieder massiv in Gefahr bringen würde. Im Kalten Krieg war das hier vielleicht auch nicht ganz unrealistisch. Nicht? Und das, was wir heute als hybride Bedrohung bezeichnen, das ist ja nichts anderes als eine Wiederauflage einiger dieser gefährlichen Sabotage- und Subversionshandlungen. Ja? Diesmal nicht mehr unter kommunistischen, sondern eben einfach unter, wenn Sie wollen, ideologiefreien, im Grunde genommen imperialistischen Vorzeichen.
Und also, inwiefern ist das jetzt eine Antwort auf die Kritik an der möglichen Steuerung des Bundesverfassungsschutzes in einer Hinsicht, dass besonders politisch missliebige Menschen im Visier sind?
Ja, die sind nur dann im Visier, wenn sie, zum Teil ja eben dann auch nach Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wenn sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen würden. Ansonsten nicht.
Verstehe. Ja. Wir hören eine nächste Frage.
Es gibt Gerüchte über eine Verbindung Netanjahu und Attentat Yitzhak Rabin. Aus damaliger Sicht durchaus glaubwürdig, oder?
Herr Konrad, können Sie das einordnen?
Ja, das kann ich schon einordnen. Yitzhak Rabin ist ja 1995, wenn ich mich recht entsinne, ist von einem ultrarechten, religiösen Nationalisten, sage ich jetzt mal, ermordet worden. Und das ist ein Mensch, da sind die Verbindungen bis heute in der Ideologie mehr bei Herrn Ben-Gvir und bei Herrn Smotrich, also zwei Ministern aus der Regierung Netanjahu, und nicht zu Netanjahu persönlich. Ultranationalistische Israelis gibt es nun leider genug aus der Siedlerbewegung, und Rabin ist seinerzeit eben deswegen auch ermordet worden, aus deren Sicht, weil er das ewige Recht auf Eretz Israel, also auf ein großes biblisches Israel, an die Palästinenser verkauft habe. Diese religiöse Strömung oder diese politische Strömung, muss man eher sagen, die gibt es leider, und sie hat auch in den letzten 10 Jahren durchaus an Bedeutung gewonnen.
Diese Verbindung, die der Hörer jetzt genannt hat zu Netanjahu, wie würden Sie das sehen?
Ist mir so nicht bekannt, aber das will jetzt nichts heißen.
Wir hören eine nächste Frage.
Der Historiker und Osteuropa-Experte Oliver Jens Schmidt hat im Deutschlandfunk gesagt, die rumänische Regierung werde von 6 Geheimdiensten ferngesteuert. Werden auch die Regierungen im Nahen Osten von Geheimdiensten ferngesteuert? Wie groß ist der Einfluss der Geheimdienste auf die Regierungen dort? Der Kriegseinsatz Israels hat Ähnlichkeit mit dem Vorgehen der USA gegen den Irak. Beide Kampagnen haben mit einem fürchterlichen Terroranschlag begonnen, und der Gegenschlag hat zu einer Vielzahl von unschuldigen Opfern geführt. Wie groß ist der Einfluss der angloamerikanischen Vereinigten Staaten auf Netanjahu, der in Cheltenham im US-Bundesstaat Pennsylvania aufgewachsen ist? Kann es sein, dass die amerikanische Irak-Strategie durch einen angloamerikanischen Geheimdienst auf Israel übertragen worden ist?
Fangen wir mal mit der letzten Frage an, da steckt ja ganz viel drin.
Ja, da steckt natürlich sehr viel drin, aber schauen Sie, manchmal ist die Welt ein bisschen einfacher, als man sich das gemeinhin gerne vorstellt. Sie haben letzten Endes wenn Sie Israel sich anschauen, das ganz konkret, Israel sieht sich ja nicht ganz zu Unrecht als wenig willkommen bei manchen Regionalstaaten beziehungsweise eben bei radikalen Gruppierungen, die sich eben auf die Fahne geschrieben haben, die Zerstörung des Landes Israel, so des Staates Israel. So, und damit lebt Israel mehr schlecht als recht seit eben jetzt einigen Jahrzehnten. Da brauchen Sie keine Angloamerikaner dazu. Und Sie müssen letzten Endes im Rahmen Ihrer Selbstbehauptung das tun, was Sie eben für richtig halten. Es ist ja häufig sogar so, dass die Israelis Dinge machen, die die Amerikaner, die amerikanischen Regierungen, das ist jetzt nicht nur heute Biden, durchaus gerade nicht für opportun halten. Das geht zurück. Ich kenne das noch vom Hörensagen aus den 60er und dann aus eigenem Erleben aus den 70er Jahren und 80er Jahren, dass die jeweiligen Regierungen versucht haben, Einfluss auf die Entscheidungen der israelischen Regierung zu nehmen, mit sehr mäßigem Erfolg.
Also das heißt, Sie würden die Hörer an dieser Stelle da durchaus auch widersprechen?
Ja, klar.
Ja. Dann hat der Hörer gesprochen davon, ich meine, er hat es so formuliert, Rumänien sei ferngesteuert durch mehrere Geheimdienste. Kann man das so stehen lassen oder muss man auch hier das einordnen?
Ja, also wissen Sie, wenn es dann nur ein Nachrichtendienst wäre, dann könnte man darüber nachdenken. Ich kann Ihnen sagen, wenn 6 Nachrichtendienste eine Regierung steuern wollen, dann geht das schief. Ne? Weil diese 6 Nachrichtendienste sich selber gegenseitig nicht koordinieren. Ne? Mhm. Das heißt also, da hätten sie dann, also das ist in dieser Form auf jeden Fall eher ins Reich der Fabel zu verweisen. Abgesehen davon haben sie, müssen sie jeweils sehen, welchen Hintergrund haben die jeweils leitenden Politiker. Es ist schon so, je nach Land und je nach Gesellschaft, dass Politiker zum Teil Nachrichtendienste für ihre Zwecke versuchen zu nutzen. Das hängt von den Strukturen ab. Manchmal sind Nachrichtendienste auch in autokratischen Systemen fast wichtiger als die Politiker. Ja, denken Sie an den FSB in Bezug auf Wladimir Putin und die Seinen. Da weiß man manchmal nicht so genau als Außenstehender, wer hier wen, wie soll man sagen, mit beeinflusst. Ich kenne es aus orientalischen, wie man so schön sagt, Despotien. Da ist der Nachrichtendienstchef manchmal wichtiger als der Präsident. Ja, weil er eben die, wenn Sie wollen, die Macht, ja, in einen solchen Systemen kommt, wie es so schön heißt, aus den Gewehrläufen. Und die Gewehrläufe wiederum werden ausgerichtet durch die Nachrichtendienste. Und wer die hat, der hat die Macht.
Wir hören eine nächste Frage.
Brauchen wir in Deutschland 3 Nachrichtendienste, die im Bundeskanzleramt mühevoll koordiniert werden? Besteht nicht die Gefahr, dass diese sich gegenseitig behindern?
Ja, das ist eine einfache und berechtigte Frage, die man aber leicht lösen kann. Der militärische Abschirmdienst selbst ist ein, wie gesagt, ein Dienst zur Eigensicherung der Bundeswehr. Ja, das sind mehr oder weniger, der ist im Grunde genommen das Verfassungsschutz für die Bundeswehr. Und der ist eben dafür da, wenn Sie wollen, die Hausordnung aufrechtzuerhalten, als gegen Sabotage und Subversion zu arbeiten. Der wird vom BMVG gesteuert und führt jetzt zwar inzwischen kein Eigenleben mehr, aber ist mehr oder weniger eben halt aus der Bundeswehr für die Bundeswehr da. Und dann haben Sie einen Inlandsnachrichtendienst und einen Auslandsnachrichtendienst. Dienst. Das ist ja nichts im Vergleich, wenn Sie schon bei Frankreich schauen oder Großbritannien, also jetzt gar nicht USA, die möchte ich da gar nicht mit ins Feld führen, mit 16 bis 17 Diensten. Nicht? Aber Sie haben sonst 3 bis 4, Sie haben normalerweise einen militärischen Nachrichtendienst, Sie haben einen Auslandsnachrichtendienst und einen Inlandsnachrichtendienst. So 3 haben Sie normalerweise. Wir haben also in der Bundesrepublik im Grunde 2, wenn Sie den militärischen Abschirmdienst, wie ich schon sagte, der ist intramuros, nicht wahr, im Wesentlichen tätig, haben wir praktisch 2. Einmal innen, einmal außen. Und der BND macht zivile und militärische Auslandsaufklärung. Das lässt sich schon koordinieren.
Jetzt gab es unter anderem am BND, wir haben es ja schon erwähnt, ja doch auch viel Kritik, dass man da oft überrascht gewesen sei, dass Informationen dann nicht an die richtige Stelle gekommen sind oder dass vielleicht nicht das Richtige damit angefangen wurde. Es gibt das schöne Zitat, der BND ist der Vegetarier unter den Geheimdiensten, hat ein Ex-Behördenchef gesagt. Was erzählt dieser Satz denn über Deutschlands, ich sag mal, besonderes Verhältnis zu seinem Auslandsgeheimdienst?
Ja, das erzählt sehr viel. Ich meine, gut, der Vegetarier war damals, das hat ja August Hanning, wenn ich mich recht erinnere, geprägt. Mhm. Und er hat das natürlich darauf bezogen, dass eben der BND keine Lizenz zum Töten hat. Das nochmal ganz deutlich zu sagen. Und darüber hinaus natürlich recht strengen gesetzlichen Auflagen unterliegt, die ihn zum Teil im Vergleich mit westlichen Diensten von anderen Diensten mal ganz zu schweigen, aber die im Vergleich zu westlichen Diensten wie den Franzosen, den Briten oder eben auch den Amerikanern immer wieder als weniger leistungsfähig erscheinen lassen.
Und der Grund ist also mit Blick auf unsere Geschichte und die unheilvolle Rolle der
Die Geschichte ist, mehr damit wird immer wieder natürlich herangezogen, dass sowohl die nationalsozialistische als auch eben dann die wenig erfreuliche Geschichte aus der DDR, das Ministerium für Staatssicherheit, dass sie eben in der Tat keine rechtlichen Beschränkungen oder keine wirksamen rechtlichen Beschränkungen bei der Ausspähung von Personen hatten. Das gilt in erster Linie wiederum für den inneren, ja, für den inneren Sicherheitsdienst, wenn Sie wollen, und gar nicht so sehr für den Auslandsnachrichtendienst. Und wir haben aber eben, wir haben ganz konkret eben eine Rechtsprechung, eine höchstrichterliche, also Verfassungsrechtsprechung, die in den letzten 15 Jahren sehr viele, sehr strenge Begrenzungen für Aufklärungsmaßnahmen erhoben haben, sodass die zum Teil halt gar nicht mehr möglich sind. Mhm. Und wo sie möglich sind, sind die Eingriffsvoraussetzungen so hoch, dass sie in der Regel kaum zum Tragen kommen.
Weil man ja auch mit Recht die informationelle Selbstbestimmung, so heißt das ja. Sehr, sehr ernst nimmt.
Und das ist,
und das
sehr
ist
schön.
Ja auch ein ganz wichtiger
das
Sache.
Ist richtig, ja. Das ist auch ganz wichtig. Findet aber da ihre Schranken, wo eben dann die informationelle Selbstbestimmung eben ausschließlich zugunsten derjenigen zum Greifen kommt, die eben genau diese abschaffen wollen. Das gilt im Inneren genauso wie im Ausland. Und wenn sie manchmal eben keine anlasslose Fernmeldeaufklärung betreiben können oder nur unter sehr, sehr engen Auflagen, dann sind sie im Vergleich zu anderen Diensten halt in der Hinterhand.
Ja. Machen wir es konkret. Also eine ganz konkrete Maßnahme, die Sie sich wünschen würden im digitalen Bereich, die erlaubt sein müsste, die man angehen müsste?
Ja, das ist relativ eindeutig, das, was auch mehr oder weniger immer wieder angefragt wird von Seiten der Dienste. Das ist die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Das heißt also, Sie haben heutzutage kryptierte, nicht auflösbare kryptierte Kommunikation, die Sie nur bei den jeweiligen Teilnehmern abgreifen können. Dazu gibt es technische Mittel, aber deren Einsatz ist nahezu unmöglich. Es gibt ganz eng begrenzte. Und das andere ist natürlich das, bei der Fernmeldeaufklärung der strategischen, wenn Sie nicht in ausreichendem Umfang internationale Verkehre, und zwar nicht abhören, sondern überhaupt erstmal die Metadaten, also die Kommunikationsdaten erfassen auf Anormalitäten durchschauen können, die dann erst zur Identifizierung von mutmaßlichen interessanten Personen führen. Wenn Sie das nicht können, dann können Sie die sogenannten Unbekannten nie finden. Ne?
Ja, Gerhard Conrad ist heute unser Gast. Nicht wissen ist tödlich, ist der Titel seines Buches, Untertitel der Nahe Osten und die Rolle der Geheimdienste. Wir hören eine nächste Frage.
Wieso gelang es den Geheimdiensten der aller Staaten nicht in die Denkmuster von muslimischen Terrorgruppen einzudringen?
Herr Conrad.
Ja, nun, eigentlich sind die Denkmuster islamistischer Terroristen sowohl bei den Geheimdiensten als auch bei den Islamwissenschaftlern. Ich meine, ich habe das ja selber ja auch ein dreiviertel Leben lang betrieben. Diese Denkmuster sind eigentlich wohl bekannt. Auch die Ideologen sind wohl bekannt. Auch sehr viele Mitglieder solcher Gruppierungen sind auch bekannt. Also so gesehen, die Gefahr war klar. Es ist auch hier wieder die Frage, wie gehen Sie mit der Information um? Welche konkreten operativen Maßnahmen ergreifen Sie, um rechtzeitig potenzielle Täter zu erkennen und gegebenenfalls von ihren Taten abzuhalten.
Wenn ich kurz dazwischen gehen kann, Hans Krämer schreibt uns eine Frage, die dazu passt. Man hört sehr oft, dass Informationen zu geplanten Anschlägen von anderen Diensten kommen, aber nicht vom BND. Welche Gründe gibt es also dafür? Sie sagen, der darf zu wenig oder der darf zu wenig abhören oder was ist der Grund?
Ja, das ist also zu teilen kann man das relativ klar erkennen, dass die Erkenntnisse oder diese Hinweise aus Fernmeldeaufklärung kommt, also von anderen Staaten. Es ist sehr häufig, es sind die USA, es können auch mal die Israelis sein oder auch die Briten, die alle eben eine bessere Fernmeldeaufklärung haben und die dann eben meistens bei Chatgruppen, es geht dann häufig heutzutage halt dazu, dass sie eben entsprechende Chatgruppen aufklären und dort dann Personen identifizieren können, die da eben anfangen rumzudiskutieren oder eben dann Planungen, Sprengstoffkäufe oder sonst was ins Auge fassen. So. Und das kann der BND und das BfV aufgrund rechtlicher Einschränkungen nicht in gleichem Maße machen. Bloß, jetzt kommt eine Relativierung, die ist ja wichtig. Die Dienste, die deutschen Dienste, sind in der Regel gehalten, über ihre Erkenntnisse und auch Erkenntnisse, die sie zum Beispiel im Austausch an die Partnerdienste geben, nicht öffentlich zu reden. So, das heißt, sie bekommen immer nur mit, wenn wir was geschenkt bekommen. Sie bekommen aber nicht mit, wenn wir, beziehungsweise die Dienste, etwas an andere Dienste weitergeben, was dort weiterhilft. Das ist also ein Austausch und der ist nicht schlecht und das ist auch das Einzige, was Sie im Grunde genommen als nationaler Dienst machen können. Sie brauchen Freunde und Partner und an denen fehlt es, dem BND wie dem BfV dankenswerterweise nicht. Ja, sodass sie unter dem Aspekt, man warnt sich gegenseitig, man unterstützt sich gegenseitig, auch wenn in der Öffentlichkeit meistens nur die Liebesgaben, wenn Sie wollen, von außen erwähnt werden.
Eine Bedrohung, auch bei uns hier in Deutschland, Sie haben das vorhin erwähnt, stellt die sogenannte hybride Kriegsführung dar. Inwieweit ist denn unser Land jetzt schon Ziel solcher Angriffe, ohne dass sich in einigen Fällen die Menschen dessen überhaupt gewahr sind?
Ja, da kann ich eigentlich nur sagen, liebe Leute, das ist schon seit über 10 Jahren der Fall. Der Begriff der hybriden Kriegführung ist nach 2014 von der NATO und auch von der Europäischen Union mehr oder minder nochmal aufgegriffen worden. Er lehnt sich an das damals oder das frühere sowjetische Konzept der speziellen Maßnahmen und der aktiven Maßnahmen, die wir im Kalten Krieg schon alle hinter uns gebracht haben. Das heißt, durch Desinformation, durch Subversion, durch Sabotage, bis hin auch, wenn nötig, zu gezielten Tötungen, Einfluss zu nehmen auf, sei es das Sicherheitsgefühl eines Landes oder eben auf bestimmte politische Entscheidungen einer Regierung.
Mhm. Wobei es ist ja das eine sozusagen, der Versuch, die sozialen Medien da irgendwie zu versuchen zu beeinflussen mit irgendwelchen Trollen. Und der Eingriff in sicherheitsrelevante Dinge ist ja dann schon auch nochmal was anderes.
Ja, gehört aber mit zu den geheimdienstlichen Maßnahmen, die bei der hybriden Kriegführung dazugehören. Hybride Kriegführung bedeutet letzten Endes von der, wenn Sie wollen, aggressiven Propaganda bis hin, wenn Sie wollen, zum Mordanschlag und zum Sabotageanschlag, sind alles Dinge, die unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konflikts liegen, eines sozusagen, wo Militär auf Militär anfängt zu schießen.
Machen wir das konkrete Beispiel. Diese DHL-Frachtmaschine, die ist abgestürzt. Da gab es im August die Warnung, Achtung, das Drehkreuz in Leipzig könnte dazu genutzt werden, Brandsätze zu verschicken. Mhm. Ist natürlich jetzt alles Spekulation, wer dahinter steckt. Worauf achten Sie, das ist meine Frage, worauf achten Sie als Profi, wenn Sie verfolgen, was über diesen aktuellen Absturz berichtet wird?
Ja, da achte ich erstmal auf die Forensik. Das heißt also jetzt, gerade der Fall ist sehr schön, er redet alles darum und sagt, huch, das ist bestimmte hybride Kriegführung, ich sage, hold all your horses. Ja, ich habe es an anderer Stelle, habe ich das auch relativ deutlich gesagt. Wir wissen es nicht. Es sieht bisher und nach jüngsten Aussagen auch des litauischen Präsidenten, sieht es erstmal nach Unfall aus, nach einer technischen Fehlfunktion. Bisher lässt sich eine Manipulation noch nicht feststellen. Das kann noch kommen, aber es wäre dann eine neue, das Flugzeug hat ja keinen Brandsatz gehabt. Ja, das ist mehr oder minder eben unerklärlicherweise bisher ist es eben im Landeanflug auf einmal abgestürzt. Das muss halt technisch geklärt werden. Das ist bisher jedenfalls nicht dahingehend geklärt, dass von außen eine Manipulation stattgefunden hat. Jetzt ist der Flugschreiber noch nicht ausgewertet worden. Das wird hier in Deutschland erfolgen, aufgrund der technischen Möglichkeiten hier. Und dann warten wir halt einfach mal ab, was dabei rauskommt. Denn wenn, müssen wir erstmal feststellen, wie wäre denn eine Manipulation dieses Flugzeuges denn möglich gewesen für zum Beispiel die Russen? Das ist völlig unklar.
Es ist mit den Unterseekabeln ja auch ähnlich. Also allein die Tatsache, dass sofort spekuliert wird, wer dahinter steckt, hilft ja auch demjenigen, der immer wieder genannt wird. Er bleibt im Gespräch, man traut ihm alles zu, ist ja eigentlich genau das, was er erreichen will.
Das Gegenteil, was ich andernorts kritisiert habe, und das kann ich hier auch nur wiederholen. Wichtig ist, dass man gerade im Rahmen von hybriden Auseinandersetzungen bei der Kommunikation, der öffentlichen Kommunikation diszipliniert bleibt. Nicht? Und eher Sachverhalte, wenn sie da sind, mit der nötigen Deutlichkeit anspricht, aber jetzt eben weder in Empörung noch in Aufregung und sonst was, sonst betreibt man, wenn Sie so wollen, unfreiwillig das Geschäft der Gegenseite. Und insbesondere noch, wenn sie es gar nicht war, dann sagen sie, ja wunderbar. Mhm. Bessere Freunde brauche ich gar nicht mehr.
Die Überseekabel zeigen aber auch eine zweite wichtige Sache. Kritische Infrastruktur, Kommunikationsinfrastruktur ist global.
Ja. Das ist auch ein richtig dickes, echtes Problem. Das muss man ganz klar sagen. Die ganze Welt ist verkabelt, wenn Sie so wollen. Aber das ist alles vor einem Hintergrund geschehen in den letzten 10, 20 Jahren. Das ist ja eine lange Entwicklung. mit dem in der Vorstellung, da hat keiner ein Interesse dran. Ja, das liegt auf dem Meeresgrund, ist nicht ganz simpel. Nicht? Ich meine, wenn Sie transatlantisch oder transpazifisch gehen, da liegt es wirklich tief auf dem Meeresgrund. Nicht? In der Ostsee ist das alles relativ flach. Aber eigentlich hat das lange Zeit dieses Bedrohungselement keiner so recht ernst genommen oder nicht ernst nehmen wollen. Das ist bei den Windparks genauso. Nicht? Wenn Sie Offshore-Windparks haben und ähnliche Dinge, die sind alle hochverletzlich. Wenn Sie sie nicht, ja, jetzt wie, ja, zum Teil militärisch versuchen müssen zu schützen.
Wir hören eine nächste Frage.
Hat der Autor eine Einschätzung dazu, inwieweit die Bundesrepublik, besonders die sogenannte kritische Infrastruktur, durch feindliche geheimdienstliche Aktivitäten unterwandert ist bzw. gefährdet? Und als zweites noch, wie sind die geheimdienstlichen Aktivitäten sogenannter befreundeter Staaten in der Bundesrepublik zu bewerten?
Ja, zwei Fragen.
Zwei Fragen. Ja, in der Tat, es gibt seit einigen Jahren von zwei Bundesregierungen, also der jetzigen noch und ihrer Vorgängerregierung, gibt es natürlich in Erkenntnis, dass man bei der kritischen Infrastruktur, die ja häufig auch in privater Hand ist, das dürfen wir nicht vergessen, dazu gehören ja auch Krankenhäuser, dazu gehören Telekommunikationsfirmen, ja, das ist ja alles nicht staatlich, wenn Sie wollen, da müssen Sie zum Teil mit gesetzlichen Regelungen erst einmal die Eigentümer dieser kritischen Infrastruktur in die Pflicht nehmen. Aber die Gesetze sind ja bekanntermaßen erstmal nur totes Papier, solange sie dann nicht umgesetzt werden. Nicht? Und das heißt, sie müssen, und da ist man dabei, aber man ist noch nicht fertig, erklärtermaßen. Nicht? Das ist ein großes Projekt, das auch noch leider wohl einige Jahre dauern wird, bis man kritische Infrastruktur meint, in ausreichendem Maße gehärtet zu haben. Hm. Problem erkannt, aber Gefahr noch lange nicht gebannt.
Der Hörer sprach von Unterwanderung in diesem Falle auch.
Das heißt Infiltration, technische Infiltration, vermute ich mal, dass er das meint, was zum Beispiel die Amerikaner im Augenblick als ein eigenes Riesenproblem sehen in Bezug auf die chinesische Cyber-Operations, bei denen die Amerikaner sagen, um Gottes Willen, wir müssen befürchten, dass große Teile unserer kritischen Infrastruktur durch, wenn Sie wollen, Trojaner, ja, also durch Malware, ne, durch Schadsoftware unterwandert ist. Das heißt, die dann aktiviert werden könnte und zum Systemausfall führen könnte. Mhm. Das ist im Grunde genommen der Albtraum eines jeden Cyber-Security-Managers. Ne? Und das werden Sie nur durch eine sehr intensive Cyberaufklärung, also da sind wir wieder bei auch den technischen Aufklärungsmaßnahmen, die gegnerische Infiltrationsversuche versuchen mit zu identifizieren, in den Griff bekommen.
Aber können. Es ist ja schon auch ein Problem, wenn Menschen sich irgendwo einschleusen. Auch da das Beispiel BND, der wurde ja vor nicht allzu langer Zeit erschüttert von einer Spionageaffäre. Mhm. Ein Agent soll geheime Informationen an Russland geliefert haben.
Das Blöde war bloß,
der hat sich Schlüssel gezogen.
Ja, das Blöde war bloß, dass der nicht eingeschleust war, sondern das war ein Eigenprodukt. Ne? Also Sie müssen unterscheiden zwischen jemandem.
Inwiefern ein Eigenprodukt?
Ja, der war halt da, nicht? Der Mitarbeiter, nicht? Und der dann irgendwann anfing, illoyal zu werden. Ne? Mhm. Das heißt also, und der dann, da müssen sich zwei treffen. Sie müssen erstens die Loyalität gegenüber dem Dienstherrn, warum auch immer, aufkündigen. Und das Zweite, das, was man auch sonst mit innerer Kündigung bezeichnet, auch im Wirtschaftsleben, nicht? Dass Sie zwar noch Mitglied ihrer Firma sind, aber eigentlich von ihr nichts mehr halten. Ne? Dann brauchen sie aber noch eine, der das nutzt. Nicht? Und hier in diesem konkreten Fall, wir werden sehen, wie der Prozess ausgeht, ist es eben so, dass hier er jemanden in Anführungszeichen getroffen hat, der von seinem Glück am Anfang noch gar nicht wusste. Nicht? Eben von russischer Seite. Und das hat sich, wenn Sie so wollen, eigendynamisch entwickelt. Gelegenheit machte in dem Fall dann einen Verrat. Nicht Diebe, sondern einen Verrat. Das passiert in allen Diensten, das muss man ganz deutlich sagen, diese Verratsfälle. Wir hatten fast zeitgleich einen riesen Verratsfall in den USA, nur um auch da mal darauf hinzuweisen, dass solche Dinge eben üblich sind.
Und die Motivation ist dann, die werden gekauft, diese Menschen, oder hat das manchmal dann auch doch ideologische Gründe?
Ja, die Mehrheit kommt zustande von solchen Verratsfällen aus einer gewissen Frustration. Das kann eine höchst persönliche sein. das kann in der Tat auch mal, sag mal, die politische Abwendung vom eigenen System sein. Das ist aber eher selten der Fall. Und es ist natürlich Geldnot oder Geldgier, je nachdem.
Noch ganz kurz eine Antwort. Der Hörer sprach von der Koordination der Auslandsgeheimdienste, wenn ich mich recht erinnere.
Von den Aktivitäten,
genau. Ja, gibt es da irgendeine Koordination oder das war, glaube ich, die Frage.
Ja. Also sagen wir mal, nach Rechtslage ist das relativ simpel. Die ausländischen, also befreundeten ausländischen Dienste sind angemeldet. Sie kooperieren mit dem BfV und mit dem BND. Und damit leben wir also in der beinahe besten aller denkbaren Welten. Dann und wann gibt es eben auch Ausrutscher, dass fremde Dienste, also jetzt befreundete fremde Dienste, auch mal in der Bundesrepublik Deutschland sich betätigen. Es sind seltene Fälle, die aufkommen.
Meistens können Sie ein Beispiel nennen?
Das war ein Verratsfall aus dem BND, der von der CIA aufgegriffen worden war. Das ist jetzt 10 Jahre her. Da hat sich ein Angehöriger des BND erst an die amerikanische Botschaft gewandt, nach dem Motto, hallo, ich könnte euch einige interessante Dinge erzählen. Und da sind die Kollegen von der CIA der Versuchung erlegen. Normalerweise hätten sie sich dann an den BND wenden müssen und sagen, pass mal auf, bei euch sitzt ein faules Ei. Nicht? Lösen wir den Fall gemeinsam. Würden das unter Partnern gehen. Und hier hat letzten Endes auf einer einer operativen Ebene jemand gesagt, da machen wir jetzt eine Operation draus. Nicht? Und die lief auch relativ gut, eine gute Weile, bis eben der Mitarbeiter sich auch an die Russen gewandt hat. Und als er sich an die Russen gewandt hat, ist er in die Fernmeldeaufklärung reingekommen. Nicht? Die amerikanische Botschaft wird nicht abgehört von deutschen Diensten, die russische natürlich sehr wohl. Nicht? Und dann flog das auf. Nicht? Und da flog aber natürlich die amerikanische Operation auch auf. Nicht? Da musste halt der Resident gehen.
Wir hören eine nächste Frage.
Haben Sie ein Beispiel dafür, wo Nichtwissen tödlich war für deutsche Staatsbürger oder wo etwas im Ausland Ausgebrütetes, Geplantes tödlich war in Deutschland?
Ja gut, wir können zum Beispiel das Nichtwissen in Bezug auf den Breitscheidplatz, nicht? Also den Weihnachtsmarktanschlag nehmen. Der Attentäter war Anis Amri, war im Prinzip irgendwie bekannt. Seine Gefährlichkeit hätte erkannt werden können, wenn das Wissen erfolgreich zusammengetragen worden wäre von den verschiedenen, den deutschen Behörden. Das geht also jetzt nicht nur um die Verfassungsschutzbehörden und den BND, sondern denken Sie daran, dass Sie auch 16 Länder haben, ne, in denen auch Verfassungsschutzbehörden ihr Wesen treiben. Polizeierkenntnisse und auch Erkenntnisse ausländischer Dienste. Wenn man das alles zusammengetragen hätte, hätte man Anis Amri in seiner Gefährlichkeit besser erkannt und die Chance wäre bestanden, dass man ihn an seinem Anschlag hätte hindern können. Das wäre zum Beispiel ein konkreter Fall von ziemlich tödlichem Ausgang. Ich glaube, 14 Menschen sind damals ums Leben gekommen auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja. Wenn Sie sagen, zusammengetragen, hat man denn inzwischen gelernt, Wissen besser zu vernetzen? Sind da konkrete Maßnahmen passiert?
Ja, es ist so, es gibt dieses gemeinsame Terrorabwehrzentrum, das gibt es schon seit 2004. Das ist ein Koordinationsrahmen, Sie dürfen nicht vergessen, diese Koordination besteht kein Weisungsrecht, kein Eingriffsrecht aufgrund der föderativen Struktur. Und sie haben ja auch Polizeien und Nachrichtendienste, die jetzt nicht einen ungehinderten Informationsaustausch betreiben können. Das ist das sogenannte Trennungsverbot zwischen nachrichtendienstlicher und polizeilicher Arbeit. Das heißt also, der Austausch und die Aggregierung von Informationen ist immer schwierig. Und dann lässt man es häufiger sein. Das ist ein Problem, das angegangen worden ist. Es gibt jetzt neue Regularien, die wohl effektiver und effizienter diesen Informationsaustausch ermöglichen.
Eine weitere Hörerfrage, grundsätzlicherer Art. Wie ist es für jemanden, der eine Tätigkeit beim Geheimdienst ausübt, mit privaten Freundschaften? Im Rheinland wird gerne Karneval gefeiert. Also der Hörer ist wohl aus dem Rheinland. Ist für eine ausgelassene Stimmung bei Feiern oder auch berauschenden Festen, in Anführungsstrichen, in einem solchen Leben Platz?
Nur wenn Sie einigermaßen diszipliniert mit sich und Ihrem Leben umgehen, das ist ganz klar. Sie sollten natürlich dann nicht, wenn Sie Ihre Promillegrenze überschritten haben, anfangen, nicht mit Ihrem dienstlichen Leben zu prahlen. Nicht? Ob das dann das Reale ist oder eben Imaginierte, das ist dann ganz egal. Das können Sie halt leider nicht machen. Sie können über private Sachverhalte, allgemeine Sachverhalte können Sie genauso reden wie jeder andere auch. Und über die Interne Ihres Berufs können Sie eben nicht reden.
Jetzt sind Sie im Unruhestand und reden teilweise über Interna. Kann denn ein pensionierter BND-Mitarbeiter so einfach ein Buch über seine Arbeit vorlegen? Oder müssen Sie da jedes Wort mit dem BND auch vorher abklären?
Ja, also das ist, klingt dramatischer, als es ist. Natürlich müssen Sie einfach nochmal Ihr Manuskript daraufhin überprüfen lassen, ob Sie nicht aus Versehen irgendwo ein, wenn Sie wollen, geheimhaltungsbedürftiges Element drin haben. Nun war ich ja wohl an leitender Stelle im BND, auch als Leiter Leitungsstab und habe solche Dinge zum Teil selber genehmigen oder nicht genehmigen müssen. Insofern wusste ich sehr wohl, was ich sagen kann und was ich nicht sagen kann. So ist das erste Buch anstandslos durchgegangen und das zweite auch.
Also das heißt, da haben Sie keine Probleme. Aber Sie müssen auch eine gewisse Loyalität wahrscheinlich auch üben und können jetzt nicht
davon anfangen. Diese Loyalität ist mir schon als Beamter im Allgemeinen aufgegeben und natürlich als Nachrichtendienstler im Besonderen.
Wir hören eine nächste Frage.
Notizen der Saarbrücker Zeitung vom 22.11.2010. Und zwar gab es einen Chefermittler im Fall Uwe Barschel, dieser CDU-Politiker, und er sieht dringende Hinweise auf die Ermordung dieses Politikers Uwe Barschel durch den israelischen Geheimdienst Mossad. Was sagt der Autor dazu?
Relativ wenig, weil ich den Fall zwar grundsätzlich kenne, den Tod von Barschel und auch die weiterhin unklare Forensik, aber mir sind keine fassbaren Hinweise bekannt, dass der Mossad, erstens von der Motivation her, da müssen Sie auch immer bedenken, man bringt Menschen nicht einfach nur in Anführungszeichen so um. Der Mossad, der ja nun anerkanntermaßen und eingestandermaßen ja für viele Mordanschläge auch über die letzten 30, 40 Jahre verantwortlich war, hatte jeweils aus seiner Sicht einen sehr guten Grund. Meistens handelt es sich ja um erkannte oder so definierte Feinde Israels. Und zwar nicht ideologisch, sondern ganz praktisch. Ja, die vorher meistens nämlich auch Israelis umgebracht haben. Nicht? Ich wüsste nicht, dass Herr Barschel in diese Kategorien fallen würde.
Lassen Sie uns zurück zum 7. Oktober. Sie beschreiben in Ihren Büchern sehr eindrucksvoll, wie Sie mit der Hamas verhandelt haben, was man da beachten muss, was Ihnen da widerfahren ist. Was würden Sie denn heute eigentlich tun, wenn Sie zwischen Netanyahu und Hamas verhandeln müssten? Gibt es da was Zentrales, was Sie gelernt haben in Ihrer Geschichte?
Ja, was ich gelernt habe, was ich jetzt auch im letzten Jahr immer wieder auch an anderer Stelle zum Ausdruck gebracht habe, ist, wir müssen verstehen, nicht akzeptieren, aber verstehen. In Deutschland ist das ja, der Begriff verstehen heißt ja immer Sympathie dafür empfinden. Nein, aber Sie müssen natürlich nachvollziehen können, die Mentalität, die Überzeugungen und den Modus operandi, sagen wir mal, der Hamas spezifisch. Jede Organisation, gewalttätige oder terroristische Organisation, hat ihre Spezifika. Sie müssen Hamas wirklich und deren Führung und deren Führungsstrukturen sehr gut verstehen. Insbesondere müssen Sie verstehen, welche eigentlichen Ziele, welche Kernziele dann Hamas in diesem Falle hat. Die militärische Führung von Hamas in Gaza, die politische Führung von Hamas im Ausland, jetzt bis vor kurzem in Katar, jetzt möglicherweise in der Türkei. Was wollen die nun wirklich? Und vieles, was sie dann meinen, auf dem Verhandlungswege lösen zu können, das können sie nicht lösen, solange die Grundeinstellungen nicht gelösbar sind. Sie sehen jetzt eines, sozusagen, nachdem jetzt die Unterstützung durch Hezbollah weggefallen war im Libanon, nicht? Hezbollah ist ja nun in einen Waffenstillstand hineingezwungen worden, fällt ein wichtiger Unterstützer von Hamas weg und Hamas fängt jetzt an, Dinge in Frage zu stellen, Positionen in Frage zu stellen, in Bezug auf den Rückzug israelischer Streitkräfte. Das war vorher eine Conditio sine qua non, da mussten die, und zwar von vornherein, zurückziehen. Das geht jetzt auf einmal, wird jetzt auf einmal relativiert. Das heißt, es ist ein ganz wesentlicher Hinderungsgrund für einen weiteren, die Freilassung der Geisel. Ja? Und solange sie also diesen Mentalitätswechsel in Hamas nicht bewirken können, können Sie den Rest der Verhandlungen sparen.
Ja, Sie waren damals an der Befreiung von Gilad Shalit beteiligt. Ja. Der israelische Soldat war, glaube ich, 5 Jahre in den Händen der Hamas-Terroristen. Und da klingt es fast schon ein bisschen zynisch teilweise. So geschäftsmäßig kommt mir so eine Verhandlung dann vor. Also für eine Person von der einen Seite kommen 3 auf der anderen Seite frei. Wobei bei Gilad Shalit, das war ein ganz anderes Verhältnis.
Ja, das war ein sehr wunderliches Verhältnis. Ich bin ja praktisch in die Verhandlungen hinein gezogen worden 2009. Die Verhandlungen haben schon 2007 begonnen. Und dieses Mengengerüst, wie es so schön heißt, 1000 Freilassungen auf israelischer Seite, davon 450 spezifische schwere Fälle, das hatte man, wie es so schön heißt, hatte die damalige Verhandlungsgruppe von Ministerpräsident Olmert, also vor Netanyahu, so mit der Hamas-Führung konsentiert.
Also für Gilad Shalit sind 1000 andere freigekommen.
Ja, es sind sogar dann 1027, um genau zu sein, freigekommen. Diese 27, das waren dann solche Fälle, die über diese 5 Jahre als nicht lösbar von israelischer Seite abgelehnt worden waren. Das waren eben die Vielfachmörder, also diejenigen, die Bombenanschläge etc. pp. In den 2000er Jahren und in den 90er Jahren organisiert hatten, denen eben sehr viele israelische Menschen zum Opfer gefallen sind. Meistens eben zivile Passanten.
Jetzt ist dieser Terrorangriff der Hamas natürlich zu verurteilen. Es ist unerträglich, dass unschuldige Menschen sterben. Aber selbst wenn wir das mal durch die Brille der Hamas mit ein bisschen Zynismus betrachten, war es nicht auch in dieser Hinsicht recht irrational, so viele Menschen zu töten?
Ja, das war es natürlich.
Wenn wir nochmal zum Geschäftsmäßigen kommen, der Deal mit Geiseln so einträglich ist.
Ja, der Witz war Witz, also in Anführungszeichen. Der entscheidende Unterschied war, dass eben Yahya Sinwar, der Drahtzieher der ganzen Operation, der Planer, eben nicht nur einen profitablen Geiselaustausch vornehmen wollte, sondern quasi auch erklärtermaßen und dass die Region in einen Krieg stürzen wollte, bei dem Hezbollah und Iran in wesentlich aktiverer Weise als geschehen sozusagen gegen Israel vorgehen. Es sollte eigentlich eben ein sogenannter Endkampf stattfinden. Und dafür wurden dann letzten Endes diese ganzen Abscheulichkeiten verübt in der festen Erwartung, und die ist dann auch erfüllt worden, dass Israel natürlich in ganz aggressiver und manchmal meinetwegen auch disproportionaler Weise mit einem Krieg gegen Gaza antwortet. Und ein Krieg gegen Gaza lässt sich ohne zivile Opfer nicht führen. Das ist ja auch im Kalkül. Das hat man schon seit 2008 hinter sich gebracht, mehrfach. Ja, das waren sozusagen die Vorübungen, zynisch gesagt. Und da hatte sich eben Yahya Sinwar und nicht nur dieser eben ausgerechnet, dass das dazu führen würde, dass Israel politisch und militärisch so unter Druck gerät, dass es vielleicht sogar auch noch zerbrechen würde, dass die Intifada, also der Aufstand auf der Westbank, noch losgeht, dass Jordanien stürzt, das System. Er hatte also schon ganz große Rosinen im Kopf.
Jetzt ist die Frage bei allem natürlich, wie weit geht die deutsche Staatsräson? Das wird ja immer wieder diskutiert. Was sagen Sie denn als Geheimdiplomat? Was wäre denn jetzt, wenn Herr Netanyahu Deutschland betreten würde? Müsste der dann nicht eigentlich jetzt verhaftet werden, oder verstehe ich da was falsch?
Ja, das ist dankenswerterweise eine rechtliche Frage und keine geheimdienstliche Frage. Also insofern, Sie merken ja, wie viele Regierungen anfangen, erstens mal Ausweichmanöver zu fahren. Denken Sie an die Franzosen, denken Sie an die Griechen, die Amerikaner sowieso. Es gibt jetzt überhaupt erst einmal noch eine Berufungsverhandlung, nenne ich es jetzt mal, die auch von israelischer Seite, die letzten Endes die die Legalität dieses Haftbefehls in Zweifel ziehen. Da kann man viel dazu sagen. Insbesondere könnte man vieles dazu sagen zu der sachlichen Begründung dieses Haftbefehls. Aber dazu müsste man halt auch freundlicherweise die Gründe, die das Gericht dann dazu bewogen haben, die Haftbefehle auch auszusprechen, die müsste man haben. Und die würden erst bei einer Hauptverhandlung auf den Tisch gelegt. Was ich von der Sache her für relativ unbefriedigend halte.
Wenn man so will, so hat gestern also in der Frankfurter Sonntagszeitung jemand kommentiert, dann symbolisiert der internationale Strafgerichtshof irgendwo ja auch dabei die Spaltung des Westens. Sie haben es auch angedeutet, die USA erkennen ihn ja zum Beispiel auch gar nicht an.
Ja, die USA erkennen überhaupt nicht an oder werfen sich der Gerichtsbarkeit genauso wenig wie Israel. Ja, und insofern ist das ohnehin schon, das geht zwar wohl juristisch schon, aber die Argumentation, ob der Gerichtshof auch überhaupt für diesen Fall zuständig wäre, das ist jetzt relativ fachlich, ist zumindest umstritten.
Ja? Wir haben noch eine Hörerfrage von einem Hörer aus Dortmund. Er fragt, Herr Konrad, als Sie in den Geheimdienst eingetreten sind, war die Weltlage mutmaßlich noch etwas weniger schwierig. Wären Sie bei dieser komplexeren Weltlage aktuell der Meinung, Sie würden diesen Beruf noch einmal ergreifen?
Ja, ich bin rückfallgefährdet, wenn Sie so wollen. Nein, als ich in den BND eingetreten war, das war im Jahresverlauf, also 89 ist das dann mehr oder minder vorbereitet worden, 90 bin ich dann tatsächlich eingetreten. Natürlich war da gerade der Kalte Krieg zu Ende. Gleichwohl waren ja die Gefährdungsmomente, denken Sie dran, dass dann sehr schnell in Jugoslawien die ersten großen Probleme auftraten. Wir hatten 1990 den Nahostkonflikt, der ja bis an die Grenze der Türkei, also des NATO-Gebiets ja ging, also der Krieg gegen Saddam Hussein im Irak. Das heißt, die Gefährdungslage für die Bundesrepublik Deutschland war von vornherein da. Es war nicht mehr die kalte Kriegsgefährdungslage. Heute haben wir, ich habe den Kalten Krieg 20 Jahre lang noch bewusst erlebt und insofern ist das heute sozusagen ein unwillkommenes Déjà-vu. Mhm. Ne? Und ja, natürlich, umso wichtiger ist es, einen qualitätsvollen Auslandsnachrichtendienst zu haben.
Und Sie würden das heute auch nochmal anstreben, da einzutreten?
Ja, würde ich. Ich rate auch anderen Menschen dazu, das zu überlegen.
Dr. Gerhard Konrad, besten Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Berlin. Danke Ihnen ganz herzlich.
Herzliche Grüße zurück. Danke.
Nichtwissen ist tödlich. Der Nahe Osten und die Rolle der Geheimdienste ist der Titel des Buches, erschienen im Econ Verlag. 256 Seiten, kosten 24,99 €. Jeweils ein Exemplar geht an Wolfgang Mitzel aus Ottweiler, an Rudolf Müller aus Saarbrücken und an Gerd Fuhrmann aus Maasweiler. Kommende Woche geht es um einen Mann bei uns, der sagt, wir müssen Naturschutz radikal neu denken. Uli Burchardt ist Oberbürgermeister von Konstanz, Förster und gelernter Landwirt. Er wirbt für ein neues Verständnis von Umweltschutz. Der sollte für ihn auch Menschenschutz sein. Den Gegensatz Schädling-Mensch gegen schützenswerte Natur, den möchte er auflösen. Wie gelingt es vor diesem Hintergrund, Klimaschutz zu betreiben, der dazu auch noch ausreichend die soziale Gerechtigkeit berücksichtigt? Wie kann eine klimaneutrale Stadt aussehen, die gleichzeitig lebenswert bleibt? Spannende Fragen für kommende Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und da steht auch, wie man mitmachen kann und Bücher gewinnen kann. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Wir empfehlen passend zum heutigen Thema den Podcast Mal angenommen der Tagesschau-Redaktion. Zum Thema Mal angenommen, der Verfassungsschutz wird abgeschafft. Hätten es Extremisten dann leichter in Deutschland? Oder wäre das vielleicht sogar gut für die Demokratie? Ein Gedankenexperiment. Den Podcast Mal angenommen, in dessen Mittelpunkt immer ein inspirierendes Gedankenexperiment steht, den finden Sie in der ARD Audiothek.